Heute geht es weiter in unserer Themenreihe, wie der Glaube ins Leben greift. Wer den ersten Teil noch mal hören möchte, heute Nachmittag im persischen Gottesdienst. Wie der Glaube ins Leben greift, Gemeinschaft, Lernen in Beziehung. Lernen in Beziehung. Ich möchte euch kurz den Fischzug des Petrus in Erinnerung führen oder ins Gedächtnis bringen. Da sind viele, viele Menschen, die wollen Jesus hören. Die haben ein begieriges Herz. Sie bedrängen Jesus hier. Erklär uns, erzähl uns, sag uns, was ist das, was du da meinst? Wer ist der Vater? Wer bist du? Und ich habe mich gefragt, warum tun die das? Warum bedrängen die Jesus so? Warum wollen die so viel von Jesus hören? Reicht ihnen ihr religiöses System nicht mehr, das sie bisher gelernt haben, in dem sie drinstehen? Und sie wollen jetzt hören, was hat Jesus ihnen Neues zu bringen? Oder haben sie vielleicht das Vertrauen in die religiöse Elite in ihrem Land verloren? Dass sie sagen, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen Neues von Gott hören. Oder spüren Sie, wenn Sie Jesus hören, das kommt von Gott. Das könnte Ihr Leben verändern. Leider kann ich Sie nicht mehr fragen, aber ich denke, alles war irgendwo wie dabei. Entschuldigung. Und Jesus sieht da ein paar Fischer am Ufer. Und Jesus steigt in Simons Boot und Simon fährt Jesus ein bisschen vom Ufer weg und jetzt lehrt Jesus die Leute. Er steht da vorne und erzählt ihnen und predigt und die Leute sind ganz Ohr und wollen mehr hören. Jesus, was hast du uns zu sagen? Und als Jesus fertig ist, sagt er dann zu Simon, fahre noch mal raus, da wo es ganz tief ist und da werfe die Netze aus. Und Simon denkt, boah, das hier war jetzt ja okay, dass ich dich da ein Stück rausfahre. Aber jetzt noch mal zum Fischen gehen, das geht unmöglich. Ich habe die ganze Nacht gefischt, aber ohne Erfolg. Ich habe nichts gefangen. Was soll sich jetzt geändert haben? Aber Jesus, weil du es sagst, mache ich's. Okay, Jesus, wir fahren raus, wir werfen die Netze aus. Und als sie das tun, sind die Netze so voll, dass das andere Boot, das auch noch da helfen muss und dass sie hier untergehen. Und als Simon das sieht und da zusammen ist mit Jesus, fällt er zu Füßen von Jesus und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Plötzlich versteht er erkennt, wer ist dieser Mann? Und Jesus sagt, Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen oder fischen, Menschenfischer sein. Und dann ist für Simon klar, jetzt muss ich alles verlassen. Das, was ich hier erlebt habe, diese Berufung, die ich bekommen habe, ich will das. Und er folgt Jesus nach. In dieser Geschichte erkennt Simon den Jesus. Und in ihm wächst eine Sehnsucht nach Jesus. Und er trifft eine Entscheidung, dem will ich folgen. Und er tritt in die Gemeinschaft dieser Jünger Jesu ein. Das ist genau die Predigtreihe, die wir jetzt schon begonnen haben, die wir in dieser Geschichte wiederfinden. Über Erkennen und Sehnsucht haben wir schon gesprochen. Jetzt diese Entscheidung. Er trifft eine Entscheidung. Wenn wir nochmal etwas erkennen, entsteht eine Sehnsucht, das fordert uns heraus. Und dann müssen wir uns entscheiden. Was mache ich denn jetzt, wenn diese Sehnsucht da ist? Will ich darauf eingehen? Will ich das leben oder will ich das nicht? In Josua 24, Vers 15, da heißt es, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt? Ich aber, sagt Josua, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Josua stellt hier das Volk Israel, das in Kanaan angekommen ist, vor eine Entscheidung. Sie hatten jetzt in weiten Teilen das Land erobert und jetzt kommt es darauf an, wie soll es weitergehen? Wem wollt ihr jetzt wirklich dienen? Die Anfechtungen, die Anfeindungen der anderen Völker, die werden ja nie aufhören. Wir haben es von Sebastian eben gehört, die werden nicht aufhören bis heute. Die haben auch andere Götter. Die wollen das Volk zurückerobern und ihre Götter dorthin bringen und alles. Gleiche Situation wie heute. Wollt ihr euch ihnen beugen, sagt Josua, ja. Wollt ihr euch ihnen beugen oder bleibt ihr fest an eurem Herrn und Gott? Und er sagt, ich werde es tun. Ich und mein Haus, wir haben uns entschieden. Wir wollen bei unserem Gott bleiben. Wir wollen keinem anderen Gott dienen. Und so antwortet auch das Volk, wir bleiben bei unserem Herrn und dienen ihm. Eine Entscheidung, die auch sie getroffen haben. Wir wollen das. Ob sie das immer durchgehalten haben zu 100% und so, boah, das gab so viele Tiefen. Aber da war eine Entscheidung da. Wir wollen das. Oder dann die nächste Geschichte hier, Johannes 5, Vers 6. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, 38 Jahre, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Ein lahmer Mann, 38 Jahre krank. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Was für eine Frage, immer wieder. Aber Jesus will eine Entscheidung von ihm. Willst du dich auf mich einlassen? Willst du, dass ich in deinem Leben etwas tun soll? Und als Jesus sagt, steh auf, steht er auf und sagt nicht, ja, das, ich liege jetzt 38 Jahre, ich habe doch gar keine Muskeln mehr. Ich habe doch gar keine Praxis mehr vom Laufen. Wie soll denn das gehen? Er diskutiert nicht weiter mit Jesus, sondern entscheidet sich, ja, wenn du das sagst, ich mache das jetzt. Er will Jesus vertrauen in einer vollkommen hoffnungslosen Situation. Weil du es sagst, ich mache das, wie bei Petrus. Oder Paulus, Römer 7, Vers 15, da sagt er, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Und er beschreibt in diesem Kapitel so dieses Streiten in sich. Ich weiß das alles, ich habe es erkannt und ich habe auch eine Sehnsucht danach, aber ich tue es nicht. Und dann sagt er hinterher, Römer 7, 24 bis 25, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Wieder dieser Zwiespalt. Er weiß aber, wer wird mich erlösen? Wer wird mich da rausholen? Wer wird mich erretten? Jesus allein. Und er weiß, eine gute Entscheidung, die ist gut, auch wenn sie aus unserem Herzen kommt. Aber wir scheitern so oft an unseren Entscheidungen, an unserem guten Wollen, was wir dann alles für Gott machen wollen. Wir scheitern daran, an unserer Kraftlosigkeit. Und Paulus weiß ganz genau, unser Wille, unsere Entscheidung, das ist nicht alles. Christus ist in uns die Kraft, die uns verändern wird. Christus ist das, der unser Leben neu machen wird. Und trotzdem braucht es dieses Ja, dass wir an mehreren Stellen, an vielen Stellen in der Bibel lesen, wo Menschen dann doch plötzlich Ja sagen und sagen, ich lasse mich darauf ein. Es braucht dieses Ja zu Christus und seinem Tun an uns, an unserem Leben. Ja, ich will das. Jesus, komm ran an mich, geh in mein Herz rein, schmeiß den ganzen, Entschuldigung, Mist aus meinem Leben raus, dass es neu wird. Ich erlaube es dir, ich will das. Heiliger Geist, füll mein Herz aus, breite dich aus, dass du alles unter Kontrolle hast in meinem Leben. Eine Entscheidung. Jesus, das will ich. Mach das. Du hast alle Freiheiten. Und das war das Nächste jetzt bei Petrus, bei Simon Petrus. Ey, jetzt will ich Jesus folgen und ich will zu einem Menschen werden, durch den andere den dreieinigen Gott kennenlernen sollen, als Menschenfischer. Was für eine Entscheidung. Nicht nur für den Himmel, sondern gleichzeitig auch für den Auftrag hier auf dieser Erde. Und für Petrus bedeutet das, wenn er diese Entscheidung trifft, dass er nun in ein, wir wissen nicht genau, wie lange er jünger war bei Jesus, bis Jesus ans Kreuz ging, 1,5 Jahre, manche sagen 3 Jahre, sondern in ein Ausbildungscamp in einer Gemeinschaft mit Jesus steht und dort eintritt. Und natürlich auch mit den anderen Jüngern zusammen in dieser Gemeinschaft steht und mit denen unterwegs ist. Und das ist heute die Gemeinde. Deswegen hat Gott uns die Gemeinde gegeben, dass wir diesen Weg mit Jesus gehen, nicht alleine, sondern in der Gemeinschaft. Und das hier ist im Grunde genommen auch ein Ausbildungscamp für den Himmel, für das Reich Gottes. Und da stellt er uns rein. Das kann eine Gemeinde sein, das kann eine Zweierschaft sein, das kann eine kleine Gruppe sein, in der wir drinstehen, wo wir einander unterstützen. Jünger Jesu heißt eben nicht, Nun verändere dich mal, leg deine schlechten Überzeugungen ab und dass du gegen Gottes Willen verstößt, leg das jetzt ab und leb jetzt nach den Geboten Gottes. Diese Forderung, die jetzt plötzlich dasteht, mach das, das erwarten wir von dir. Jünger Jesu sein heißt, in eine verbindliche Glaubensgemeinschaft eingegliedert zu sein. Zu sagen, da gebe ich mich rein in diese Gemeinschaft und werde dort verändert. In der man miteinander lernt, zu leben wie Jesus. Deswegen feiern wir Gottesdienst, aber das ist nicht alles. Wir brauchen den wirklichen Draht zueinander, dass wir ja einander helfen und uns unterstützen. Wir wollen ihm ähnlicher werden, miteinander. In der Gemeinschaft, und unser ursprünglicher Name ist ja Gemeinschaft, steckt Motivation. Da steckt Inspiration drin. In der Gemeinschaft untereinander, da steckt eine Kraft, die wir alleine nicht haben. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft, euch selber zu motivieren. Das ist ganz schön schwer. Oder euch selber zu inspirieren. Ja? Oder aus euch selber die ganze Kraft zu nehmen. Nein, dazu steckt er uns in eine Gemeinschaft hinein, weil wir das alleine nicht haben. Überall schließen sich Menschen zusammen, die verändert werden wollen oder etwas bewegen wollen in der Gesellschaft. Das Blaue Kreuz zum Beispiel oder anonyme Alkoholiker, das ist auch so etwas. Alleine schaffe ich das nicht. Ich schließe mich mit den anderen zusammen und wir miteinander. Oder die Weight Watchers, auch die machen das nach dem gleichen Prinzip. Wir schaffen das zusammen. Ein Lauftreff, alleine laufen, macht doch keiner oder die wenigsten. Außer, sehe ich gerade Dodo, die schafft das. Aber die meisten, ich schaffe das nicht. Ich brauche andere und ich habe mich da noch nicht angeschlossen. Eine Bürgerbewegung oder eine Partei, sie alle haben ein ganz, ganz spezielles Ziel, weil sie sagen, wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen einander, um das hinzukriegen. Und Gemeinde ist der Ort, wo Glaube, Liebe, Hoffnung eingeübt werden kann, wo wir das miteinander tun. Wir lernen zusammen aus der Bibel. Wir suchen zusammen Jesus. Wir hören, was ist der Wille Gottes? Und wir tun miteinander Gottes Auftrag in dieser Welt. Wir stärken einander. Wir ermutigen einander. Wir korrigieren uns aber auch. Und wir gehen neue Wege miteinander. Heute haben wir ein weltweites Netz von Nachfolgern, von Gemeinden. Das ist der Hammer, was alles passiert ist. Wir haben das. Und das soll uns auffangen. Und da können wir Lebensveränderung erlernen. Wobei ich aber immer empfehle, Teil einer Gruppe vor Ort zu sein, die mich wirklich kennen, die mich auch im Alltag sehen, die mich erleben und ganz konkret da sind, wie bei Jesus und den Jüngern. Die sollte schon länger da sein. Jetzt kommt eine kleine Geschichte. Die Geschichte vom Lauf der Tiere. Alle Tiere im Wald beschließen, einen großen Wettlauf zu machen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Ich erzähle sie nur so aus dem Erinnern. Und die Hasen stellen natürlich ihren besten Hasen auf. Die Rehe, ein flinkes Reh. Und die Frösche, einen gemütlich quakenden Frosch. Und als erstes soll der Hase laufen. Und alle lachen. Hey, du schaffst das nie. Guck mal deine Ohren an. Wenn die runterklappen und du springst, dann fällst du über deine Ohren hin. Hey, du bist vollkommen unfähig, hier zu laufen. Und sie lachen und sie entmutigen ihn und du bist echt der Letzte. Nie wirst du ankommen. Und nach einigen Kilometern hängen seine Ohren immer weiter runter, weil er das hört, weil alle gegen ihn sind. Und er tritt auf seine Ohren, poltert nach vorne, tut sich sehr weh und ist einfach nur noch fertig und liegt da. Haben wir doch gesagt, so bist du. Und dann kommt das flinke Reh. Und das flinke Reh denkt, boah, ich... Guck mal, ne, diese langen Beine, die sich da vorwärts bewegen und springen und sowas. Und alle sind der Meinung, oh, diese zarten Beine, da ist doch gar keine Kraft drin. Wenn du ein richtiger Hirsch wärst, aber nur so ein Reh, keine Ausdauer. Und sie ermutigen sie die ganze Zeit. Und das Reh rennt und sie hört die Worte die ganze Zeit und sie brennen sich tief in ihren Kopf ein. Und irgendwann ist das Reh so erschöpft und fällt hin. Und jetzt kommt der Frosch. Ja, was für ein Bild. Ja, guckt ihn euch an. Der will diese lange Strecke machen. Und dann auch so ein bisschen, naja, kurze Beine und dann quakt er ja nur rum und dann auch irgendwie nicht so ganz sportlich, wie er aussieht und sowas. Ne? Das schafft er nicht. Und sie machen genau das Gleiche. Der kommt erst nächstes Jahr zu Weihnachten am Ziel an. So lange können wir gar nicht warten. Alle lachen und spotten. Und der Frosch hüpft und hüpft und hüpft. Und irgendwann kommt er an. Und alle fragen sich, warum der? Und da sagt ein anderer Frosch, der ist taub. Ihr versteht, oder? So kann das auch in der Gemeinde gehen. Und ich hoffe, dass man bei uns nicht taub sein muss, um geistlich wachsen zu können. Oder dass man so ein dickes Fell haben muss, um fröhlich mit Jesus zu leben. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe, dass wir ein Ort sind und immer mehr werden, wo wir einander ermutigen, wo wir einander zurufen. Wir stehen hinter dir. Wir lieben dich. Und wir wissen, dass du das schaffen wirst. Jesus wird sein Ziel mit dir erreichen. Das wünsche ich mir. Lasst uns das noch mehr lernen, uns zu ermutigen, anzufeuern und auf diesem Weg zu tragen. Und Gnade über Gnade von uns ausströmen zu lassen, wenn der andere eben es nicht packt, wenn er scheitert. Ich habe diese Woche jemanden reden hören über eine Kultur des Scheiterns in der Gemeinde. Eine Missionarin, Jana Kontermann in Berlin, hat uns darüber erzählt. Und sie sagt, jedes Mal, wenn wir unser Team-Meeting haben, dann erzählen wir uns als erstes unser Scheitern. Und wer hat das coolste Scheitern dieses Mal gehabt? Ist sehr ungewöhnlich. Aber sie sagt, da ist eine Freiheit entstanden. Da ist eine Kraft draus erwachsen, dass wir scheitern dürfen. Es hat mich sehr, sehr bewegt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Lass uns das lernen, damit Menschen ankommen bei Jesus, damit Menschen ankommen in der Ewigkeit, wir selbst. Wir lernen doch alle nur. Wir sind doch alle noch nicht am Ziel. Selbst Paulus konnte das sagen. Wir lernen doch alle nur. Wir sind alle noch nicht fertig. Wir brauchen doch alle nur eins, Barmherzigkeit, Erbarmen, Gnade, das brauchen wir. Christliche Gemeinschaft heißt, nicht nur über den Glauben zu reden, sondern das Miteinander auch zu leben. Nicht nur Input zu kriegen. Wir singen, hören und beten miteinander. Wir trösten und ermutigen einander. Wir teilen unser Leben miteinander. Wir fordern uns gegenseitig heraus. Und in dieser Gemeinschaft, da werden wir verändert. Da wird etwas wachsen, etwas Geistliches wachsen. Da wird geistliches Leben in uns wachsen durch Christus, weil er Raum hat unter uns. Umgeben wir uns mit Menschen, die genau das gleiche Leben wollen. Und ich bin wieder bei den kleinen Gruppen. Die müssen ja wirklich nicht groß sein, die können ja ganz klein sein. Umgebt euch mit einem anderen Menschen, der genau das auch auf dem Herzen hat, der genau das leben will und sagt, lass uns das miteinander machen. Dieses Ermutigende und füreinander da sein. Umgebt euch mit einem Menschen oder mit Menschen, die das gleiche Leben wollen, in deren Nähe du beflügelt wirst, Jesus zu folgen und seinen Willen zu tun, der dich befähigt, Jesus in dieser Welt zu bezeugen. In der Gemeinde soll die Theorie des Glaubens zur Praxis werden. Wir haben hier Vorbilder, denen wir nacheifern können. Wo wir sehen, ja, genau so. Wir bekommen hier Kraft und Ermutigung. Wir erleben Hilfe, wenn wir aufstehen müssen, weil wir gescheitert sind. Nicht, dass noch einer nachtritt. Wie kannst du nur so duppelig sein? Nein, der mir hilft, in meinem Scheitern aufzustehen und dann das mit mir feiert, dass ich aufgestanden bin nach meinem Scheitern. Damit das geschehen kann, brauchen wir viel Vertrauen und Ehrlichkeit. Aber genau in diesem Rahmen, in Vertrauen und Ehrlichkeit, bei Jesus dürfen wir das ja auch sein, werden wir in das Bild von Jesus verändert. Hier wird der rote Faden von Erkennen, dann von dieser Sehnsucht, dann einer Entscheidung, die wir treffen, in einer ermutigenden Gemeinschaft mit anderen weitergesponnen. Ich sage es noch einmal, sucht euch jemanden, sucht euch eine kleine Gruppe. Das könnte die optimale geistliche Unterstützung für dich sein. Verbunden mit anderen durch eine geistliche Freundschaft und einem gemeinsamen geistlichen Ziel. Und ich erlaube dem anderen, in mein Leben reinzusprechen, weil ich weiß, der will mich nicht klein machen, sondern der will mich fördern. Ich soll groß und stark werden zur Ehre Gottes. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, du hast uns da so was Geniales gegeben, diese Gemeinschaft untereinander, in der du durch deinen Geist wohnst, sogar bei jedem Einzelnen im Herzen. Das ist genial. Das ist etwas, was diese Welt nirgendwo anders hat. Und ich wünsche mir, dass wir das nochmal neu entdecken, diese Gemeinschaft. Und dass viel Gnade und Ermutigung bei uns ist. Ich danke dir, Jesus. Amen.